Ich bin da stehen geblieben, dass der Maßstab für das Leben mit dem Herrn nichts anderes sein kann als das geschriebene Wort Gottes. Das ist der Maßstab. Es ist nicht alles, das werden wir nachher sehen, dass von daher dann noch etwas ganz, ganz Wesentliches dazukommt. Aber der Start ist das geschriebene Wort Gottes. Und Gott möchte, dass wir das Wort annehmen, dass wir uns dem Wort unterordnen. Und das Wort soll unser Denken in neue Bahnen bringen. Und das Wort hilft uns dann, Gott zu erkennen. Und wenn wir nicht mehr mit dem, oder wo wir uns weigern, mit dem Wort übereinzustimmen, sind wir hilflos ausgeliefert irgendwelchen anderen Dingen, sei es unserem eigenen Gefühl, unserer Prägung, unserer Kultur oder wie auch immer. Aber Gott alleine hat das Vorrecht, sich vorzustellen und sich zu zeigen und sich zu offenbaren. Und er tut das auf der Grundlage seines Wortes. Und Reife kommt zustande, wenn wir Gott wirklich kennenlernen, persönlich kennenlernen, so wie er ist. Es hat eine enorme Auswirkung auf uns, auf unser ganzes Leben, auf unsere Lebensführung, auf unseren Charakter, wenn wir anfangen, Gott zu erkennen. Reife kommt zustande, indem wir auf eine ganz tiefe und persönliche Art und Weise Gott kennenlernen. Nicht indem wir etwas hören über ihn, sondern ihn selbst kennenlernen. Ihn ganz persönlich kennenlernen. Und das Wort Gottes ist der Einstieg in diese Welt, in diese Erfahrung, in diese Beziehung mit Gott. Und es gibt so viel verkehrte Einschätzung von Situationen und so viel verkehrte Entscheidungen, weil Menschen im christlichen Raum von ihren eigenen Ideen ausgehen. Zum Beispiel in dem ganzen Thema Gemeindeführung oder Seelsorge. Wenn wir durch das Wort Gottes nicht ein klares Verständnis haben, wie sieht die Liebe Gottes aus, dann werden wir Menschen führen und Menschen prägen und Entscheidungen treffen, die irgendwie passen mit unserem Gefühl, aber die nicht wirklich standhalten einer klaren Prüfung am Worte Gottes. Da ist eine verkehrte seelische Vorstellung von zum Beispiel, was Liebe ist und was die Liebe Gottes bedeutet. Lass mich ein, zwei Beispiele nehmen. Das Wort Gottes sagt, oder Jesus lehrt, wenn wir nicht vergeben, Menschen von Herzen vergeben, dann wird der Vater uns erstens in ein Gefängnis werfen und zweitens dafür sorgen, dass wir im Gefängnis Besuch bekommen durch Folterknechte und die werden uns hart zusetzen. Und Jesus sagt, so wird euer himmlischer Vater tun mit einem jeden von euch, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Wer hier nicht sein Denken erneuert, sondern von seinem Gefühl ausgeht, wird sagen, wie kann das sein? Wie kann ein Gott, der mich liebt, wie kann er so etwas tun mit mir? Das ist hart, das ist lieblos, das ist ungerecht. Und es sind nicht wenige Gläubige, die gegen eine solche Vorstellung, dass Gott so handeln würde mit seinen Kindern, energisch protestieren. Aber Jesus war derjenige auf Erden, der Gott, den Vater, kannte wie niemand sonst. Und er sagt, so wird mein Vater mit euch tun, wenn ihr nicht vergebt. Und das muss gelehrt werden. Das ist der Wille Gottes. Das ist, wie Gott handelt. Und wir können protestieren, wir können sagen, das ist ja furchtbar. Aber es gibt einen einfachen Weg, sich vor dieser Art von Behandlung zu schützen, nämlich zu vergeben von Herzen uns. Und er sagt, wenn ihr das nicht tut, dann werde ich so und so euch erziehen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich rebelliere dagegen und erlaube mir, im Zwietracht und in Bitterkeit und Anklagen gegen Brüder zu leben. Und dann komme ich in dieses Gefängnis. Da kann ich machen, was ich will. Oder aber ich sage, okay, Gott ist Gott. Er darf tun, was er möchte. Und ich stimme mit ihm überein und sage, es ist fair, es ist gerecht, wenn Gott mir vergeben hat, dass er von mir erwarten darf, dass ich allen Menschen, die mir Unrecht getan haben, auch von Herzen vergebe. Gott hat das Recht, das von mir zu erwarten, dass ich jetzt diese Gnade, die ich bekommen habe, weitergebe und dass ich Menschen vergebe von Herzen. Aber ich kenne Prediger des Wortes, die würden sich niemals trauen, vor ihrer Gemeinde diesen Aspekt, diesen erziehenden, diesen strengen Aspekt des Wesens Gottes zu präsentieren. Weil sie die Empörung, den Protest der Gläubigen fürchten. Wir brauchen ein klares Verständnis, wie sieht die Liebe Gottes aus? Und das wirkt sich in direkter Weise auf die Form der Leiterschaft aus oder auf die Art und Weise, wie man Seelsorge ausübt. Ja. Gott ist Liebe und an Gott lernen wir, was Liebe ist. Und indem dieser humanistische, religiöse Geist immer mehr Land gewinnt, hört man immer mehr so beschwichtigende Formulierungen wie, ja weißt du nicht, die Liebe deckt die Sünden zu. Und tatsächlich, Liebe bedeckt eine Menge Sünden, das ist, was das Wort Gottes sagt. Aber welche Sünden bedeckt das Wort, bedeckt die Liebe Gottes? Die Sünden, die ans Licht gebracht worden sind, die Sünden, die bekannt worden sind, die Sünden, von denen man sich abgewandt hat und wo man mit Gott übereinstimmt, diese Sünden deckt Gott nach der Buße zu und niemand hat das Recht, das auszugraben und zu sagen, ja, aber damals, vor so und so vielen Jahren, hat der Bruder oder hat die Schwester das und das gemacht. Sondern da ist Ruhe, still, es ist vorbei, es ist bekannt, es ist vergeben, es ist in Ordnung gebracht, die Liebe deckt das zu. Es entspricht einfach nicht dem Wesen Gottes, eine fortgesetzte Sünde, also wo jemand in Sünde aktiv geblieben ist und nicht umgekehrt ist, diese Sünde zuzudecken und einfach so zu tun, als wäre sie nicht da. Das ist nicht der Gott der Bibel. Studiere das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament und finde eine einzige Passage, wo einem Mensch, der sagt, ich gehöre zu Gott und ich diene Gott, in Sünde lebt. Und dann kommt Gott oder Menschen im Auftrag Gottes, Propheten oder die Apostel oder wie auch immer, oder Jesus, und bestätigt diesen Menschen in seinem falschen Weg und sagt, die Liebe ist sowieso da, es ist alles gut, es macht nichts und es ist schon in Ordnung und die Gnade bringt das alles irgendwie zurecht. Du wirst nicht eine einzige Schriftstelle finden, die diese Sichtweise unterstützt. Sondern was Gott tut mit Menschen, die sich zu ihm bekennen und die in Sünde leben wollen. Ich rede nicht von jemandem, der schwach ist, aber willig ist und er ist in Sünde gefallen. Und er erkennt das und es ist furchtbar und er steht wieder auf und sagt, Herr, vergib mir und hilf mir, dass ich an dieser Stelle stark werde und dass ich dann nicht mehr falle. Sondern ich rede von Menschen, die ihre Sünde rechtfertigen, die ihre Sünde verharmlosen, die überhaupt nicht daran interessiert sind, von ihrer Sünde zu lassen. Diese Menschen bekommen in der Liebe Gottes eine und nur eine Art der Behandlung und das ist Konfrontation. Konfrontation und der Aufruf, umzukehren. Und wer nicht umkehrt, wird von Gott und von Menschen, die im Auftrag Gottes leiten, diszipliniert. Das ist Liebe Gottes. Gott schmeigt nicht, Gott schaut nicht weg. Gott sagt nicht, na ja, wer ist schon ohne Fehler und es ist ja schon alles gut und das wird schon noch irgendwann hinkommen und er wird das schon irgendwann merken. Ob das Ehebruch ist, sexuelle Unreinheit ist, Spielsucht oder Trunkenheit oder nicht arbeiten wollen oder was auch immer das ist, wenn es eine Sünde ist, die ein Lebensstil geworden ist, die weiter und weiter und weiter geht, wo keine Umkehr da ist und wo keine Früchte der Buße da sind. Buße hat immer Früchte. Es reicht nicht aus, ja, ich bin jetzt wieder gefallen, aber man wendet sich nicht ab, sondern man geht weiter in der Sünde. Und man findet nur Erleichterung, indem man davon redet, dass man diese Sünde hat, aber da ist keine Bereitschaft umzukehren. Ja, das ist nicht Buße. Ja, ich weiß von einer Gemeinde, sie haben zum Beispiel jemanden in ihrer Mitte als Teil der Gemeinde. Er lebt aktiv in homosexueller Sünde. Und der Pastor verteidigt das und sagt, ja, und wer von euch ist ohne Sünde? Hast du etwa keine Fehler? Gott ist uns gnädig und Gott ist unserem Bruder gnädig. Das klingt extrem liebevoll, aber es ist eine menschliche Vorstellung von Liebe Gottes. Es hat mit der Heiligkeit Gottes nichts zu tun, sondern es ist eine menschliche Variante. So an diesen beiden Beispielen, wir könnten viele, viele andere auch finden, sehen wir, wie das Verständnis von dem Wesen und von dem Charakter Gottes, wie Gott handelt und wie Gott reagiert auf bestimmte Dinge, die wir tun, in direkter Weise seinen Niederschlag findet in der Art, wie man Seelsorge macht, in der Art, wie die Gemeinde geleitet wird. Also die Erkenntnis Gottes, wie ist er, wie handelt er, ist kein Theorie auf die Art der Gemeinde, die wir dann haben werden. Und das ist so, so, so wichtig, dass wir Gott erkennen. Dass wir sein Herz erkennen, dass wir sehen, da sind Dinge, die liebt Gott und die schätzt er und die sind für ihn wichtig und da sind Dinge, die hasst Gott. Wie ich das schon in ähnlicher Weise heute Morgen gesagt habe, weil Gott Liebe ist, muss er und tut er es auch, muss er die Dinge, die die Liebe stören oder behindern oder beeinträchtigen, hassen. Und viele haben ein humanistisches, nettes Gottesbild durch verkehrte Verkündigung und verkehrte Vorstellungen und Mangel an Erneuerung der Gedanken bekommen. Und sie sehen nicht, dass in Bezug auf Sünde Gott sehr, sehr, sehr starke Reaktionen hat in seinem Herzen und in seinem Handeln. Greuel ist das stärkste Wort, was Abneigungen beschreibt. Und das sind eine ganze Reihe von Dingen im Worte Gottes, wo Gott sagt, dass diese Dinge ihm ein Greuel sind. Und das heißt, er kann es nicht und er wird es nicht ertragen. Er kann es nicht und er wird es nicht ertragen. Niemand, der zu Gottes Haushalt gehört, wird da an der Stelle ungeschoren davon kommen, der in Dingen lebt, die Gott ein Greuel sind. Und das hat sich vom Alten zum Neuen Testament nicht verändert. Gottes Wesen, Gottes Herz ändert sich nicht. Gott ist der gleiche. Er empfindet genauso heute über Sünde, über meinetwegen Götzendienst. Genauso wie im Alten Testament. Gott hat sich nicht geändert. Und mit das Schlimmste, was man Gott antun kann, ist, mit dem zu sympathisieren, was in Feindschaft gegen Gott ist. Paulus sagt, 1. Korinther 10, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. Stell dir das mal vor, Christen brauchen diese Ansage. Gott will nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit Dämonen seid. Und wie nötig ist heute diese Ansage? Und wie viel Empörung ist da, wenn du sagst, dass Menschen, die sich öffnen für Pornografie, die sich öffnen für dämonische Filme, für dämonische Musik, dass sie in Gemeinschaft kommen mit Dämonen. Und sie sagen, das ist nur Unterhaltung. Und Paulus ist da so stark. Und er sagt, oder wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen? Für viele Gläubige, die ich kennengelernt habe, ist die Idee, dass wir im Zeitalter des Neuen Testamentes einen eifersüchtigen Gott haben, etwas völlig Fremdes, weil das fast nicht gepredigt wird. Ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, Gott hat uns so lieb. Und er kennt so sehr die Abgründe des Bösen und wie viel Hass im Herzen Satans und der Dämonen ist, Menschen zu schaden, Menschen zu zerstören, Menschen wirklich wegzubringen von Gott. Und Gott hat Menschen so lieb, dass er sagt, ich will nicht, weil ich dich haben will, weil ich dich liebe, weil ich dich bewahren will. Ich will nicht, dass du dich mit diesen Dingen abgibst. Und wenn das Menschen tun, dann wird Gott energisch. Und er macht sich bemerkbar. Und er sagt, ich werde das nicht tolerieren. Es ist aus lauter Liebe, die Eifersucht Gottes ist seine Liebe zu uns, weil er weiß, wie Götzen uns zerstören würden. Deswegen ist er so stark gegen Götzen. Verstehen wir das? Es ist nicht, weil Gott ein Despot ist oder uns irgendwelche Vergnügungen nicht gönnt, sondern weil er uns so lieb hat, viel mehr als wir uns selber lieb haben. Und wir brauchen die Offenbarung des Herzens Gottes. Niemand liebt mich mehr als Gott. Und wenn wir nicht Gott persönlich kennen, unterliegen wir stillschweigend der Täuschung, dass eigentlich niemand meint es so gut mit uns selber wie wir selbst. Wenn Gott doch nur ein bisschen barmherziger wäre. Wenn Gott doch nur ein bisschen mehr Verständnis hätte, wenn Gott doch nur ein bisschen toleranter und weitherziger wäre, ach, wie viel einfacher wäre alles. Das ist der humanistische Geist, der unser Denken vernebelt und der uns einen Gott irgendwie vor Augen stellt, dem wir noch Nachhilfeunterricht geben müssen in Sachen Liebe, dem wir noch erklären müssen, was Gerechtigkeit ist und was Großzügigkeit ist. Niemand liebt mich mehr als mein Vater. Und nirgendwo bin ich besser aufgehoben als bei ihm. Und der humanistische Geist will uns einen starken Geist, einen starken Glauben einreden an unser Gutsein. Und an den Wert unserer Vorstellung von Liebe. Und es braucht ein tiefes Werk, dass wir von diesem Selbstvertrauen und von diesem Überzeugtsein von unserer Güte, dass wir davon loskommen. Wie viel Protest gegen einen gütigen und weil gütigen auch strengen Gott erleben wir in den Gemeinden. Wie viel Protest. Und Menschen getrieben vom religiösen Geist fallen der Leiterschaft in den Rücken, die disziplinieren muss, die schneiden muss, wenn Sünde in die Gemeinde hineingekommen ist. Sie müssen handeln. Und Menschen, getrieben vom religiösen Geist, fallen den Leitern in den Rücken. Wie viele Male habe ich das gesehen? Sehen wir, wie wichtig das ist, dass unser Denken erneuert wird. Und dass wir aus der Quelle des Wortes Gottes unser Bild von Gott empfangen und nicht irgendwie aus unserem Gefühl heraus und aus unserem Verständnis, was Liebe ist. Dieser Satz, Gott ist Liebe, den man so oft hört als eine Beschwichtigung und als eine Entschuldigung, um irgendwie nicht so klar zu sein. Und die Leute nennen Klarheit Härte. Gott ist nicht hart, Gott ist klar. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Gott ist nicht hart. Niemand hat ein so warmes und anteilnehmendes Herz wie Gott. Gott ist klar, aber nicht hart. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wer hart ist, interessiert sich nicht für das Wohl des anderen. Aber Gott ist ein warmherziger, anteilnehmender Gott. Und weil er besser weiß, was gut ist für uns, darum ist er klar. Und er sagt, rühr das nicht an. Rühr das nicht an. Ja, rühr Unreines nicht an. Und wenn wir die Reinheit Gottes anfangen zu sehen, dann wird unser ganzes Verständnis, was Unreines ist, wird sich radikal verändern. Und die Reife kommt hervor in dem Maße, wie die menschlichen Ideen und Beweggründe und Sichtweisen von Gottes Licht enttarnt werden und wir sie ablegen. Dann kommt Reife. Das ist der erste Schritt hinein. Und das Wort Gottes hat eine Menge zu sagen über diese menschlichen Sichtweisen, über diese Art und Weise, Dinge zu beurteilen, die sich christlich gibt, aber wirklich gar nicht aus der echten Quelle von Gott selbst kommt. Wenn er das mal studiert zu Hause, die ersten drei Kapitel von Korinther, 1. Korinther, drei Kapitel gehen nur über diesen Gegensatz menschliche Weisheit und göttliche Weisheit. Drei Kapitel geht es nur um diese Thematik. Menschenweisheit und Gottesweisheit. Und Menschenweisheit in der Gemeinde ist ein riesen Konfliktpotenzial. Und sie kommt daher mit frommer Sprache, aber sie bewirkt Dinge, die genau entgegengesetzt den Absichten Gottes sind. Nur zwei Beispiele. 1. Korinther, Kapitel 1. Ich lese mal hier Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit. Ja. Wird es auf diese Art und Weise ausgedrückt. Gleich finden wir noch andere Ausdrücke. Damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Was Paulus hier sagt, ist, es gäbe, aber damit will er nichts zu tun haben, es gäbe eine Art der Verkündigung des Evangeliums in menschlicher Weisheit, wo es darauf ankommt, sehr eloquent und sehr, sehr schön und sehr ansprechend und irgendwie perfekt durchgestylt, irgendwie schöne Reden zu halten aus der Quelle der menschlichen Weisheit. Und er sagt, diese Art der Verkündigung macht das Kreuz zunichte. Das Kreuz wird zunichte gemacht. Das bedeutet, durch die Verkündigung kommen die Zuhörer, die ja eigentlich Gott kennenlernen sollen, die wachsen sollen in Gott, durch diese Art der Verkündigung kommen sie nicht in Kontakt mit dem Kreuz. Das Kreuz durch die Verkündigung wird quasi eliminiert. Es wird ausgeschaltet. Es kommt niemals zur Wirkung, dass Menschen durch das verkündigte Wort in direkten Kontakt mit dem Kreuz kommen. Das sind dann diese Menschen, die, wie wir das gesehen haben, 2. Timotheus 4, die sich von der Wahrheit abwenden, sich den Fabeln zuwenden, die einfach irgendwas Nettes, was Schönes hören wollen, aber nicht, was von ihnen verlangt, ihr Fleisch zu kreuzigen. Wenn die Zuhörer nicht mit dem Kreuz in Berührung kommen, nicht die Herausforderung sehen, hier durchkreuzt der Wille Gottes meine Gefühle, meine Vorlieben, meine Wünsche. Und hier muss ich mich entscheiden für Gott gegen meine Gefühle, gegen meine Vorlieben, gegen meine persönlichen Ziele und Begierden. Wenn Menschen nicht in Berührung kommen mit dem Kreuz, können sie nicht wachsen. Weil das Kreuz ist die Antwort auf das Fleisch. Das Kreuz ist die Antwort auf die Vermischung mit der Welt. Das Kreuz trennt uns von der Welt der Finsternis. Ohne das Kreuz gibt es keine Erlösung. Und dann hören Menschen Jahr um Jahr und Jahrzehnt um Jahrzehnt fromme Dinge. Und du siehst nicht, wie Christus in ihnen hervorkommt. Es gibt keine Reife. Als ich ganz junger Gläubiger war und war in einer Gemeinde, sie haben mir dort vorgestellt, den demütigsten Bruder der Gemeinde. So wurde er genannt. Ich war ganz junger Christ. Ich hatte keine Offenbarung, was Demut ist. Ich konnte, wenn ich das hätte beschreiben sollen, wie sieht das aus? Ich hätte das nicht tun können. Ich kannte nicht das Wort Gottes. Aber als dieser Bruder mir vorgestellt wurde, ich wusste nicht, was ihm fehlt, aber ich wusste, das kann nicht die Frucht sein von 60 Jahren Christus erkennen und mit ihm leben und von ihm geprägt sein. Später habe ich verstanden, das, was ihn so und immer auf seine Schuhspitzen schauen lässt und irgendwie so ganz, es ist einfach Minderwertigkeit. Es hat mit Demut überhaupt nichts zu tun. Aber eine ganze Gemeinde fällt darauf rein und hält ein seelisches Imitat von Demut, hält sie für Demut. Warum? Weil sie die Demut Christi nicht kennen. Wenn sie die Demut Christi kennen würden, sie hätten diesem Bruder längst gesagt, schau mal, da ist der Weg raus aus deinen Problemen. Da wirst du frei von dieser Selbstbezogenheit und diesem Schauen auf dich selber und von dieser Haltung, entschuldigt, dass ich da bin. Entschuldigt, dass ich hier auch mal mitatme und kostbaren Sauerstoff verbrauche. Christus und die ihn kennen, sind keine Menschen, die sich für ihre Gegenwart entschuldigen. Und es ist eine menschliche Vorstellung, demütig sein heißt, so ultra bescheiden zu sein, dass man 10-mal um Vergebung bittet, wenn man fragt, ob man vielleicht irgendwie auch einen Apfel kriegen kann beim Essen oder ob jemand einmal die Zuckerdose reichen kann oder sowas. Ich bin an meinem Haus gewesen. Da war so eine beklemmende Atmosphäre und die haben sich 3-mal entschuldigt, nur weil sie dich gebeten haben, da einmal über den Tisch die Zuckerdose zuzureichen. Da war eine Atmosphäre, du konntest nicht atmen in diesem Haus. Du fühltest dich für alles schuldig. Es war absolut furchtbar. So fühlt man sich nicht in der Gegenwart Christi. Aber Menschen haben eine eigene Vorstellung. Und die Leute, die demütig sind, die sind ultra bescheiden, die entschuldigen sich für alles, die sind eigentlich gar nicht existent, sprechen aber ganz leise. Die Menschen in der Bibel, die Gott kannten, hatten Zeiten, wo sie sehr entschieden und sehr stark aufgetreten sind. Wer demütig ist, der weist nie auf sich selber hin. So, ist das so? Auf dem Höhepunkt des Festes, Jesus ruft und sagt, wer Durst hat, komme zu mir. Der redet ja von sich selber. Der tut noch so, als wenn er die Quelle des Heils wäre. Er sagt, komm zu mir. Und ich gebe euch etwas. Wie, der gibt uns was? Und wir sehen die Propheten, wir sehen die Apostel, die geprägt waren von der Gegenwart Gottes. Sie sind nicht irgendwie auf Zehenspitzen umhergelaufen, sondern sie hatten eine klare Ansage. Sie waren stark, sie waren überzeugt davon, wer sie sind. Sie haben sich nicht für ihre Existenz entschuldigt und am liebsten irgendwie in Luft aufgelöst. Sondern sie hatten einen Auftrag und sie haben gesagt, da geht's lang. Elia, Mose hat das Volk gerufen und hat gesagt, da ist Gott, da geht's lang, hier machen wir eine Linie. Wer für Gott ist, komm über die Linie. Die waren stark, die haben die Leute herausgefordert. Die haben nicht irgendwie nette, erbauliche Beiträge gebracht. Aber Leute, die religiös geprägt sind, wenn sie einem Menschen begegnen, der in starker Gewissheit durch den Heiligen Geist lebt, sie sagen, der ist arrogant. Sie wissen nicht, was wirkliche Demut ist. Demut hat nichts mit Lautstärke zu tun. Demut hat nichts mit Kleidung zu tun. Demut ist eine Herzenshaltung, wo jemand weiß, er ist in Abhängigkeit. Demut ist Abhängigkeit von Gott und eine Bereitschaft, für Gott zu leben und für ihn zu stehen. Das kann in unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedlich aussehen. Aber es ist immer das Merkmal der Abhängigkeit da und der Wahrhaftigkeit. So, das ist ein weiteres Beispiel. Da gibt es verschiedene religiöse falsche Vorstellungen. Und wenn man diesen Vorstellungen anhängt, verschließt man sich für das Echte, weil man das Falsche schon für das Echte hält. Und wenn dann das Echte kommt, dann kann das nicht passen, weil man hat's ja schon. Verstehst du? Hier ist Menschenweisheit. Und die bringt einen Dienst, der so nett ist, der so harmlos ist, dass den Menschen der Anstoß des Kreuzes erspart wird. Aber wenn der Anstoß des Kreuzes erspart wird, gibt es kein Wachstum. Weil Wachstum kommt zustande, wenn Menschen mehr und mehr erkennen, das ist auch Fleisch, das gehört zu meinem alten Leben, das gehört nicht zum neuen. Und ich kreuzige das Fleisch. Christus kann nur in uns hervorkommen, in dem Maße, wie wir das Fleisch kreuzigen. Und darum ist es so wichtig, dass wir darum kämpfen und ringen und unterstützen und alles tun, was wir halt tun können, dass wir gesunde, klare Verkündigung haben und dass wir dahinter stehen und dass wir dafür beten und dass wir auch durch Gebet Schutz geben gegen all die Angriffe des religiösen Geistes, gegen die Verkündiger des Wortes Gottes. Das ist so wichtig. Weil die Art der Verkündigung oder das Maß der Klarheit und der Echtheit, der Reinheit der Verkündigung, die wir erleben, hat eine direkte Auswirkung auf unser geistliches Wachstum. Eine direkte Auswirkung. Wenn du eine Gemeinde siehst, wo Menschen nicht vorwärts kommen, wo sie nicht wachsen, wo nicht mehr die Reinheit, die Klarheit, die Barmherzigkeit und die Wahrhaftigkeit Gottes hervorkommt, dann check einmal, was von der Kanzel kommt. Check das. Weil das Wort Gottes prägt die Gemeinde. Das verkündigte Wort Gottes prägt die Gemeinde. Und wir müssen dahinter stehen, müssen beten, müssen ermutigen und müssen mit dabei sein, müssen tragen, müssen schützen. Das ist die Aufgabe der Versammlung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Die Kanzel ist einer der strategisch umstrittensten Punkte in der Gemeinde. Wenn der Teufel die Kanzel hat durch den religiösen Geist, ist die Gemeinde verloren. Ich sage nicht, die Gläubigen gehen verloren, aber die Gemeinde ist verloren. Sie kann nicht ein Werkzeug Gottes werden und ein Ort werden, wo die Gegenwart Gottes sich manifestiert auf eine spürbare, bedeutsame Art und Weise. Und Gläubige werden nicht wachsen. Ich sage nicht, die Gläubigen gehen verloren, aber die Gemeinde ist verloren für die Pläne Gottes. Das ist ein Unterschied. Ja. So, Verkündigung ist ein strategisch wichtiger Platz, den möchte gerne der Teufel einnehmen. Und es muss gekämpft werden um die Verkündigung. Und wenn da humanistische, seelische Töne kommen, dann kann nichts Klares werden. Lass uns 2. Korinther anschauen. Entschuldigung, 1. Korinther Kapitel 2, ich lese mal ab Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Hier haben wir es so klar, wie es klarer nicht sein kann. Es gibt 2 Arten von Glauben. Und diese 2 Arten von Glauben kommen hervor durch 2 Arten der Verkündigung. Und es gibt eine Verkündigung, wo die Worte stimmen. Die kannst du alle in der Bibel nachlesen. Aber es kommt aus der Quelle der überredenden Worte der Weisheit, aus Menschenweisheit. Und diese Worte, wenn die Gemeinde unter diesen Worten sitzt, die aus dieser Quelle kommen, werden eine Form von Glauben aufbauen. Aber dieser Glaube, der hervorkommt, hat ein wesentliches Defizit oder ein Merkmal, wo er sich deutlich unterscheidet von dem echten Glauben. Der Glaube, der durch Menschenweisheit hervorkommt, ist kein Glaube, der befähigt und bevollmächtigt, in Christus zu wachsen. Sondern es ist ein Glaube, der einfach nur dazu da ist, uns zu beschwichtigen und uns zu beruhigen und uns zu sagen, was es gibt von Gott, das haben wir schon alles und das ist schon alles gut so und das ist alles richtig. Wie viele Male habe ich das erlebt, in meinem eigenen Dienst oder als Zuschauer, dass jemand kam in der Klarheit des Geistes, das Schwert des Geistes schneidet durch die Gemeinde. Und die Leute stehen plötzlich vor einer Entscheidung und sehen Dinge, von denen sich trennen sollen. Und da ist eine Unruhe, da ist ein Kampf, da ist eine Betroffenheit, eine Besorgnis, die zu Recht da ist, die der Heilige Geist gewirkt hat. Und zum Schluss kommt dann der gastgebende Pastor und mit ein paar Sätzen glättet er alles wieder. Und sage, ich möchte nicht, dass jetzt jemand irgendwie besorgt oder beunruhigt ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern als junger Christ. In unserer Gemeinde kam ein Mann Gottes und er lehrte über neutestamentliche Gemeinde. Und von dem wenigen, was ich damals wusste, habe ich verstanden, wir sind alles andere als eine neutestamentliche Gemeinde. Und er lehrte über Ältestenteam und über verschiedene Dinge neutestamentliche Gemeinde. Und der Pastor merkte die Spannung und löste dann, also nicht der Gastsprecher, sondern der örtliche Pastor, er löste diese Spannung dann auf und sagte einfach, ja, neutestamentliche Gemeinde, das ist, was wir all die Jahre haben und was wir weiter haben werden. Und mit 2, 3 Sätzen war alles weg. Jede Herausforderung, jedes Motivation zum Nachdenken und zu prüfen, ist das wirklich so? Und wenn ja, wie kommen wir dahin? Und was müssen wir jetzt tun? Wie kommen wir in diese neuen Dinge hinein? Das war alles weg, indem einfach beruhigt wurde. Oder eine andere Situation habe ich erlebt, wo ein sehr, sehr vollmächtiger Mann Gottes in sehr, sehr starker Weise eine große Zuhörerschaft angesprochen hat. Und der Heilige Geist hat überführt. Und er gab dann einfach frei zum Gebet und dann ist etwas passiert, was ich ganz, ganz selten erlebt habe. In der Versammlung, ohne dass das jemand anleitete, fingen Menschen an zu beten und es entstand ein Gemurmel in der Versammlung. Und das wurde immer lauter und immer stärker und immer dringlicher. Und aus dem Gemurmel wurde ein Flehen und ein Rufen und ein Schreien nach Gott. Es war absolut gewaltig. Und dann trat ein anderer Mann Gottes auf die Bühne, mittendrin, wo die Gemeinde im Flehen war und anfing zu beten, wie vielleicht noch niemals zuvor dort gebetet wurde. Und fängt an, über irgendwelchen dummes Zeug zu reden, was da überhaupt nicht hingehört. Unterbricht die Gemeinde in diesem herrlichen Fluss des sich Aufmachens zu Gott. Und in einem Augenblick war dieses Feuer, was da anfing zu brennen, dieser Eifer, diese Sehnsucht, dieses, oh Gott, hilf du uns. In einem Augenblick war das wie ausgelöscht. Wie ausgelöscht. Seelische Beiträge in der Gemeinde von der Kanzel können eine enorme Kraft haben. Und es ist eine Kraft, die nicht von Gott kommt. Und sie nimmt den Anstoß, die Herausforderung und den Aufruf zur Buße einfach weg und beruhigt die Leute und lässt sie da, wo sie sind. Und das ist nicht Gott. Und da kommt ein Glaube hervor, wo wir ruhen, wo wir bleiben, wo wir uns selbst bestätigen, wo wir uns Maßstäbe machen, die gar nicht funktionieren. Und an diesen Maßstäben messen wir uns dann und sind so dankbar, dass wir richtig sind. Verstehst du? Wir haben Maßstäbe gemacht auf Augenhöhe und dann schauen wir die Maßstäbe an und sagen, na bitte, es passt. Wir haben es doch gewusst, wir sind auf dem richtigen Wege. Ja. Das fromme Fleisch liebt keine Herausforderung und es liebt keine Spannung und es muss alles glatt sein. Aber manches Mal möchte Gott die Versammlung nach Hause schicken und ihnen eine unruhige Nacht gönnen, damit sie einmal anfangen zu beten, anfangen nachzudenken, anfangen sich Gedanken zu machen. Und Paulus weiß diese Gefahr. Es gibt einen Dienst aus der Kraft der menschlichen Weisheit. Und dieser Dienst, obwohl er voller christlicher Vokabeln ist, bestätigt den Status quo. Kein Ansporn, kein Eifer wird geweckt, kein Abscheu vor Sünde entsteht, sondern einfach nur eine Selbstgerechtigkeit wird erzeugt und erhalten. Und in einer solchen Atmosphäre kann man nicht wachsen. Es ist völlig ausgeschlossen. Es kann nicht passieren, dass echtes Wachstum hervorkommt. Zu Wachstum gehört die Erfahrung der Güte und der Strenge Gottes. Es gehört dazu. Und da, wo wir stagnieren, da, wo wir festgefahren sind in eigenen Dingen, da kommt Gott und konfrontiert und ruft uns raus. Und das muss so sein, das brauchen wir. Das brauchen wir so dringend. Und der Wert einer Verkündigung besteht nicht in wie nett und wie schön und wie erbaulich die Atmosphäre war. Darin besteht nicht der Wert einer Verkündigung. Manche Pastoren wollen eine Verkündigung daran messen, wie die Stimmung in der Gemeinde ist nach der Verkündigung. Ich kenne einen sehr vollmächtigen Prediger. Nach seiner Predigt war Aufruhr da und die Leute wollten den Prediger umbringen. War das jetzt eine gute Predigt oder eine schlechte Predigt? Übrigens, bevor du eine Antwort gibst, der Prediger hieß Jesus von Nazareth. Die Leute waren so erbost, weil sie ihre eigene Selbstgerechtigkeit gesehen haben und ihre frommen Fassaden, hinter denen sie sich verstecken. Am Ende der Botschaft, sie wollten den Prediger umbringen, sie wollten ihn die Klippen runterstoßen. Ja, war das jetzt eine gute Verkündigung oder eine schlechte Verkündigung? Wenn das fromme Fleisch sich regt und merkt, hier müssen Entscheidungen her, war es eine gute Verkündigung. Nur die Leute haben sich auf die falsche Seite geschlagen, auf die Seite des Fleisches, auf die Seite der Selbstgerechtigkeit. Ja? Ja, wenn der Recht hätte, würde das ja bedeuten, wir sind alle verkehrt. Und das kann ja gar nicht sein. Wie viele große Männer Gottes haben wir schon gehabt, die uns gesagt haben, wie richtig wir sind. Solche Dinge habe ich erlebt unterwegs. Ich bin in einer Gemeinde gewesen. Der Lobpreis war eine solche manipulative Show. Ich konnte das nicht ertragen. Man konnte sehen, wie die Welt wirklich absolut deutlich hervortrat aus den Menschen, die da den Lobpreis geleitet haben. Und nach der ersten Session bin ich zum Pastor gegangen und habe gesagt, wenn wir an diesem Wochenende hier den Heiligen Geist sehen wollen, muss das sofort aufhören. Ich bin nicht bereit, noch eine weitere Versammlung zu machen mit diesem Lobpreisteam. Was ich nicht wusste, dass die allermeisten aus dem Lobpreisteam die Kinder des Pastors waren. Und er fand meinen Vorschlag überhaupt nicht so genial. Und er hat mir dann erklärt, wie viele Propheten und Männer Gottes schon da waren und wie die alle bestätigt haben, wie gesalbt und wie wunderbar dieser Lobpreis ist. Das sind keine Propheten, das sind Schmeichler. Es ist drüben im Osten einfach normal und es wird erwartet, dass wenn du als Gastsprecher kommst, bevor du deine Predigt gibst, du musst einmal ein paar gute, nette, schöne Dinge über den Pastor sagen. Das musst du tun. Wenn du das nicht tust, kriegst du Ärger. Ein Mann wurde ganz böse mit mir. und hat zu einem anderen Pastor gesagt, er hat mich überhaupt nicht gelobt. Aber hat mir gar nicht gesagt, komm und lobe mich vor der Versammlung. Das klingt ja für mich wie Saul. Komm und ehre mich vor der Gemeinde, sagt er zu Samuel. Ehre mich vor der Gemeinde. Gerade in Sünde erwischt. Nur eine Viertel Buße, aber jetzt komm schnell und ehre mich vor der Gemeinde. Und er wurde ganz böse, weil ich ihn nicht geehrt habe. Aber er hat mir nicht gesagt, dass ich ihn ehren soll. Und wenn er es mir gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich komme nicht, um dich zu ehren, sondern um Christus groß zu machen. Menschen haben diese frommen, verkehrten Erwartungen. Und dann erfüllst du sie nicht, weil du sie ja nicht wissen kannst. Und dann werden sie böse mit dir. Das ist doch unfair, oder? Menschen, die Gott dienen, erwarten nicht, gelobt und geehrt zu werden, sondern sie wollen, dass Christus groß gemacht wird. Menschenweisheit in der Gemeinde. Lass uns einmal zu Jakobus gehen. Und er hat auch etwas über Weisheit zu sagen. Kapitel 3, Vers 14. Wenn ihr bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche Teufel. Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben ist erstens rein, sondern friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit. Also das heißt Menschen, die diese Weisheit haben. Ja. Unparteiisch, ungeheuchelt. Hier siehst du die Gegenüberstellung zwischen menschlicher Weisheit und Weisheit von Gott. Und es heißt hier, die menschliche Weisheit, irdisch, sinnlich, teuflisch. Eigentlich wörtlich heißt das letzte dämonisch. Und das zweite Wort, was hier in meiner Übersetzung mit sinnlich übersetzt ist, bedeutet eigentlich seelisch. Das heißt, diese Weisheit, die sich da fromm darstellt, kommt aus der Quelle der Seele. Und die Seele ist das, was wir haben und mitbringen, wenn wir ins Reich Gottes kommen. Sie ist geprägt von den Gedanken und Ideen und Philosophien dieser Welt. Und es hat nichts mit Gott zu tun. Wir sollen im Geist leben und wir sollen eine neue Quelle haben und aus dieser Quelle leben und die Dinge, die aus der Seele kommen, in den Tod geben. Und hier sehen wir diese Aufzählung. Und ich glaube, dass es dass es auch beinhalten kann, wenn wir lang genug als Christen auf der seelischen Ebene leben und uns nicht verabschieden von der Quelle der Seele, früher oder später werden wir uns öffnen für dämonische Quellen. Das ist, was ich glaube, was es bedeutet. Irdisch, seelisch, dämonisch. Der religiöse Geist verblendet und vernebelt die Sicht, dass wir die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Und er hindert uns, entscheidende Schritte zu gehen, um in diese Klarheit und damit auch in diese Kraft hineinzukommen. Eine seelische Weisheit, die gar nicht von Gott kommt. Jetzt gehen wir noch einmal zum 1. Korinther zurück. Und jetzt nehmen wir nur Vers 14. Nachher schauen wir uns noch die wichtigen Verse darüber an. Und hier heißt es, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ich kann mich heute noch an Situationen erinnern, als junger Christ, wo ich wenige Monate Christ war und bestimmte Schriftstellen hatte und brachte die zu meinen Ältesten und fragte, was bedeutet das? Und sie gaben mir Erklärungen. Und in meinem Innern wusste ich, diese Erklärungen können niemals stimmen. Das ist nicht die richtige Antwort. Das trifft nicht. Das ist eine Sichtweise, die hat mit der Weisheit Gottes nichts zu tun. Der natürliche Mensch, das heißt dieses Wort hier natürlich, ist wieder das gleiche Wort, seelisch. Der seelische Mensch kann geistliche Dinge nicht verstehen. Er kann es gar nicht. Weil das ist wie wenn du einem Blinden etwas von Farben erzählst. Er kann sich vielleicht irgendwie etwas vorstellen und denkt, aha, jetzt habe ich eine Vorstellung von Farben. Aber er ist blind und er hat keine Ahnung, er kann keine Ahnung haben, was Farben sind. Und die Dinge, die von Gott kommen, können nur aufgenommen werden und verstanden werden, wenn wir in einem Prozess sind, wo wir herauskommen aus der eigenen seelischen Prägung, hineinkommen in das, was wirklich vom Geist Gottes ist. Hebräer 4, Vers 12 und Vers 13. Das Wort Gottes ist schärfer, kräftiger, lebendig, wie ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Da sehen wir den Schlüssel, wie wir aus diesem Bereich des Seelischen, das heißt also unser ganzes kulturelles Erbe. Und in Europa ist eine hochgradig religiöse Luft. Und Leute meinen zu wissen, wie Gott ist und wie die Liebe Gottes ist und was Gott tun würde und wie Gott Dinge machen würde. Und das Allermeiste davon, was unser kulturelles Erbe uns sagen will über Gott, gehört geradewegs auf die religiöse Müllhalde. Damit können wir nichts anfangen, gar nichts anfangen. Und je klarer wir sind nach unserer Bekehrung und sagen, so hier bin ich, ich weiß gar nichts. Ich war noch nie ein Christ, ich habe keine Ahnung, was ein Christ ist. Ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche Anleitung. Umso besser für uns. Je mehr wir reden, statt zu hören, umso schlechter für uns. Wir sollen langsam sein zum Reden und schnell zum Hören. Die erste Gemeinde startete mit völlig hilflosen Menschen, die nicht gewillt waren, sich einzubilden. Wir wissen schon, was Gemeinde ist. Wir wissen schon, was Christsein ist. Wir wissen schon, wie der Hase läuft. Sondern sie kamen in die Gemeinde und haben gesagt, was sollen wir tun? Und vergiss nicht, das waren sehr fromme Menschen. Die hatten das Alte Testament. Die hatten den Gott Abrahams. Aber alles nur auf einer mentalen Ebene, ohne Erfahrung. Und das Schwert des Geistes hat so ein radikales Werk getan in dem Augenblick ihrer Bekehrung hatten. Und sie waren da und haben gesagt, ja, jetzt haben wir ja nichts mehr. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir machen sollen. Wie dient man jetzt Gott? Wer ist Gott überhaupt? Was ist ein Gott wohlgefälliges Leben? Das waren ihre Fragen. Und deswegen heißt es dann, sie blieben in der Lehre der Apostel. Weil sie hatten keine Antworten. Und wenn Menschen mit dieser Haltung in der Gemeinde sind, kannst du eins wissen, sie werden wachsen. Sie werden wachsen. Und sie werden Gott kennenlernen. Sie werden die Wege Gottes verstehen. Sie werden verstehen, wer Gott ist und was er tun möchte. Und wenn wir das Wort Gottes annehmen, wenn wir mit dem Wort Gottes so leben, wie Gott möchte und wie Gott uns geboten hat, mit dem Wort zu leben. Da draußen ist ein kleines Büchlein, was das beschreibt. Das Wesen des Wortes Gottes und wie sollen wir in ganz praktischer Weise im Alltag mit dem Wort leben. Ich habe auch damals vor einem Jahr habe ich etliches darüber gesagt, das will ich jetzt nicht wiederholen, aber ich möchte euch da sehr, sehr ermutigen, dass ihr euch da Klarheit verschafft, Wie sieht der Lebensstil aus mit dem Wort Gottes? Was muss ich tun? Was wird von mir erwartet, dass das Wort tatsächlich dieses Werk tut, dass Seele und Geist getrennt wird? Seele und Geist muss getrennt werden. Wenn Seele und Geist nicht getrennt werden, bleibe ich auf dem Niveau der Seele und dann heißt es, ich kann von den Dingen Gottes überhaupt nichts verstehen. Und ich begreife nicht Entscheidungen, ich begreife nicht, wohin es geht und was die Ziele Gottes sind. Ich verstehe überhaupt nichts. Wir fangen erst an zu verstehen, wenn wir uns öffnen für dieses Werk Gottes in unserem eigenen Herzen. Er nimmt das Wort, das wir bejahen und das wir umsetzen. Diese Scheidung von Seele und Geist fängt an zu geschehen, wenn wir Schritte gehen gegen unsere Gefühle, gegen unsere Überzeugung, gegen unsere Prägung, einfach nur, weil Gott es sagt. Egal in welchem Bereich das ist, wo Dinge wieder gut gemacht werden müssen, wo Gott möchte, dass wir anfangen zu dienen, wo wir anfangen zu geben, wo wir anfangen uns zu investieren, wo wir seine Maßstäbe übernehmen. Da wirkt sich das Wort Gottes aus wie ein Schwert. So studieren ist erst der Anfang, aber die Kraft wird freigesetzt, wenn wir Schritte gehen. Zum Beispiel, wenn wir uns angewöhnt haben, gegen unsere Gefühle und Stimmungen Gott anzubeten. Die Trägheit des Fleisches, die Faulheit des Fleisches, zu überwinden und zu sagen, Gott sucht Anbeter, Gott will, dass ich ihn anbete, Gott verdient Anbetung und ich falle nicht mehr auf solche Tricks rein. Ja, natürlich könnte ich mich jetzt dazu zwingen, Gott anzubeten, aber das wäre nicht echt, das wäre nicht aus dem Herzen und Gott will, dass ja alles in der Wahrheit ist. Ja? Und wir können auf einmal so fromm sein, uns zu schützen vor diesem Akt. Wir tun, was von uns verlangt wird, gegen unsere Gefühle. Viele Gläubige beten ihre Gefühle an. Und wenn die Gefühle sie überkommen und überwältigen und sie hingerissen werden, können sie die feurigsten Anbeter sein. Und wenn sie einen schlechten Tag haben und sind bedrückt und frustriert, dann siehst du sie nicht im Gebet. Sie werden bestimmt und manipuliert von ihrer eigenen Seele. Und es geht nach den Stimmungen. Aber Nachfolge bedeutet, wir geben unsere Seele in den Tod. Das ist Nachfolge. Das heißt nicht, dass wir unsere Seele verlieren, die Fähigkeit zu denken und zu fühlen und Willen zu haben. Das verlieren wir nicht. Aber was bedeutet, die Seele in den Tod zu geben? Es bedeutet, die Seele hat nicht mehr die Vorherrschaft in deinem Leben. Das bedeutet es. Wir werden nicht länger geleitet von der Seele, sondern die entscheidende Kraft unseres Lebens ist jetzt unser Geist und nicht unsere Seele. Und die Seele folgt unserem Geist. Am Anfang sehr widerwillig, sehr störrisch. Aber wenn du beharrlich dran bleibst und keine Ausnahmen machst und konsequent bist, nach ein paar Monaten wird sie anfangen, großenteils willig dir zu folgen. Je mehr Ausnahmen du ihr gestattest, wie mit einem rebellischen Kind, je mehr Ausnahmen du gestattest, je weniger konsequent du bist, umso stärker wird ihr Widerstand werden. Und wir werden geleitet vom Geist, der seine Kraft vom Heiligen Geist bezieht. Der Heilige Geist arbeitet nicht mit deiner Seele zusammen, sondern mit deinem Geist. Und Sieg über unsere alten Prägungen und unsere alten Marotten und unsere alten Reaktionsweisen der Sünde. Sieg gibt es nur auf der Ebene des Geistes. Es gibt nirgendwo anders Sieg. Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Die einzige Ebene, wo wir im Sieg sind über unser Meckern und Murren und Schimpfen und Klagen und Jammern und Selbstmitleid und Ärgern und Empfindlichkeit. Weiß jemand, wovon ich spreche hier überhaupt? Oder ist es so theologisch hochstehend, dass ihr sagt, kannst du nicht mal praktisch werden? Kannst du nicht mal die Dinge wirklich? Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Dein Fleisch und mein Fleisch. Es ist in Feindschaft gegen Gott. Es will nicht danken, es will nicht loben, es will nicht fröhlich sein, es will nicht dienen, es will nicht geben, es will nicht leiden, es will überhaupt nichts. Es will nur gefüttert werden. Und auf Rosen gebettet werden und sanft geschaukelt werden. Das ist, was das Fleisch will. Das ist ekelhaft. Kannst du das so sagen? Mein Fleisch ist ekelhaft. Oder fühlst du dich jetzt gekränkt und schlecht behandelt? Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch wird nie etwas Gutes hervorbringen. Niemals. Und die Lösung für das Problem des Fleisches ist nicht mühsame Erziehung, sondern Hinrichtung. Amen. Galater 5,24. Die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gestreichelt. Nein, gekreuzigt. Samt den Lüsten und Begierden. Das ist, was wir zu tun haben. Und unsere Gefühle sagen, oh, wenn ich da Nein sage zu diesen verlockenden Gefühlen und Wünschen und so weiter, dann habe ich ja gar nichts mehr. Dann habe ich überhaupt kein Vergnügen mehr. Dann geht es mir ja nur schlecht. Ich meine, irgendwo ist man auch noch Mensch. Das Problem ist wiederum, das Denken ist nicht erneuert. Gott sagt, das ist die Freiheit, wenn wir unser Fleisch kreuzigen. Wenn wir auf die Gefühle schauen und sagen, da soll die Freiheit herkommen, da kommt das Entsetzen her. Da kommt das Leiden her. Wenn ich da Nein sage zu diesen Begierden der Bequemlichkeit und ich will im Mittelpunkt stehen, ich will geehrt werden, ich will, dass alle nett sind zu mir, dass alle mir alles mögliche Gute tun, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Das Fleisch ist ekelhaft. Und es kann keinen Frieden in der Gemeinde geben, wenn der überwiegende Teil der Gemeinde im Fleisch lebt. Es kann überhaupt kein Frieden zustande kommen und auch keine echte Einheit. Das ist völlig unmöglich. Friede kommt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann sich nur ausbreiten, wenn wir im Geist leben. Anders geht es nicht. Und darum muss das Kreuz verstanden werden. Das Kreuz muss verkündigt werden. Das Kreuz muss gelebt werden. Und Menschen müssen trainiert werden. Gott erwartet von mir tagtäglich kleine Entscheidungen, kleine Schritte gegen die Wünsche und Begierden meines Fleisches. Das Fleisch ist faul, das Fleisch will nicht beten, das Fleisch will nicht im Wort sein, das Fleisch will nicht anbeten, es will nicht dienen, es will gar nichts. Es will es einfach nur leicht haben. Und Gott sagt, ich habe ein Mittel. Und das ist das Kreuz. Und wir nehmen unser Kreuz. Manche Leute, wenn du sie fragst, ja, was bedeutet das? Folg mir nach und nimm dein Kreuz täglich. Ja, mein Kreuz, das ist meine Schwiegermutter. Ja? Oder mein Kreuz, das ist mein Chef. Oder das sind meine Nierenschmerzen. Das ist nicht das Kreuz. Das Kreuz ist immer etwas, was du ablegen kannst. Deine Schwiegermutter kannst du nicht ablegen. Dein Chef auch nicht. Natürlich kannst du sagen, du kannst kündigen. Ja, aber wenn du gesagt hast, Gott, ich will deinen Willen tun und du rennst weg, weil du einen Chef hast, der nicht genießbar ist, ich verspreche dir eins, der nächste wird schlimmer sein. Weil Gott hat ein Ziel. Gott hat diesen Chef dir vor die Nase gesetzt, um an deinem Charakter zu arbeiten. Ich kannte einen Mann, der hat x-mal die Arbeitsstellen gewechselt, weil er jedes Mal nicht klarkam mit dem Chef. Und jedes Mal wurde es schlimmer. Jedes Mal bekam er einen noch schlimmeren Chef. Ich sage, merkst du hier etwas? Schau dir an, wie der erste Chef war. Du bist weggelaufen. Schau dir an, wie der zweite war. Schau dir an, wie der dritte war, wie der vierte war. Merkst du, was Gott möchte dir etwas sagen? Gott kann ungerechte Chefs benutzen, um an deinem Charakter zu arbeiten. Gott ist Gott. Er darf das. Amen. Gott kann schwierige Umstände gebrauchen, einen schwierigen Nachbarn. Gott kann alle möglichen Dinge in unserem Leben gebrauchen, uns zu erziehen. Und wenn wir dieses Gefühl haben, dass alles uns irgendwie gegen den Strich geht, ja? Hast du schon mal versucht, eine Katze von hinten nach vorne zu streicheln? Die macht ein solch interessantes Gesicht, ja? So wie, und hör jetzt auf, sonst weiß ich mich zu wehren. Und manche Leute geht das so im Leben. Alles geht irgendwie quer. Und von einem Ding kommen sie in das nächste und sie denken, meine Güte, wann ist endlich genug? Nun, der Tipp an die Katze ist, dreh dich doch einfach um. Einfach umdrehen. Ja, wenn der mich endlich mal richtig streicheln würde, von vorne nach hinten. Nein, dreh dich einfach um. Und dann stimmt die Richtung. Und manche Gläubige kommen von einem Problem ins andere. Und mein Rat ist, dreh dich doch einfach mal um. Und sag Gott, ich höre auf zu klagen, ich höre auf zu jammern, ich höre auf mich zu beschweren, ich höre auf zu fordern, dass alles leicht sein muss, sondern ich will anfangen zu fragen, was willst du mit diesen Dingen tun? Was willst du an meinem Charakter tun? Statt immer zu fordern, es muss alles nach unserem Willen gehen. So. Das Wort Gottes will ein Werk in uns tun. Und es will Seele und Geist trennen, damit wir fähig werden, Gott zu erkennen, damit wir fähig werden, in Übereinstimmung mit seinen Plänen zu kommen. Und das Wort Gottes erwartet von uns eine Fülle von kleinen Schritten, die wir zu gehen haben, jeden Tag. Jeden Tag. Vor einem Jahr habe ich das auch sehr betont, wie notwendig das ist, dass wir unsere Zeit mit Gott haben und dass wir lernen, Gott zu suchen. Ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber aus meiner Erfahrung ist das einer der Hauptgründe, warum Menschen geistlich nicht wachsen, weil sie sich eine Faulheit erlauben und weil sie niemals das als Herausforderung angenommen haben. Gott möchte mich sehen jeden Morgen. Und er will, dass ich komme und dass ich ihn anbete und dass ich mein Herz bringe und dass ich für ihn da bin und dass ich sein Wort nehme und sein Wort in mir wirken lasse und sein Wort zurückbringe zu ihm in Gebet, in Dankbarkeit. Das ist der einzige Weg. Wer sagt, er braucht das nicht und das ist eng und das ist gesetzlich, hat es zwar leichter als ich, aber eins steht fest, er wird nicht wachsen. Man kann nicht wachsen. Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir. Ich muss mich entscheiden und ich habe die Möglichkeit, herauszufallen aus der Gemeinschaft mit Gott, herauszufallen aus der Verbindung mit Gott. Und Gott möchte, dass wir diese Zeit haben mit ihm. Und er möchte, dass wir die Zeit nutzen, um ihn kennenzulernen. Um zu erfahren, wie ist er? Wie fühlt er über mich? Wie ist sein Herz über mich und über andere? Und nach dem Erneuern unseres Denkens geht es in viel, viel tiefere Dimensionen, wo auch unsere Gefühle erreicht werden und wo wir anfangen zu ahnen, anfangen zu fühlen etwas von, wie Gott über uns fühlt. Dass er der Vater ist, dass wir kostbar sind, dass wir geschätzt sind, dass er es genießt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Solange wir glauben, dass Gott keinen Gefallen an uns hat, solange wir glauben, dass Gott uns nur erträgt und immer nur unzufrieden ist und immer nur ärgerlich ist und zornig ist über uns, solange wir ein solches Bild haben von Gott, kein Wunder, dass es dich nicht ins Gebet treibt. Wer möchte mit einem solchen Person zusammen sein? Niemand. Und wiederum sehen wir, das richtige Bild von Gott entscheidet, ob wir uns auf Gott zubewegen oder nicht. Da ist das Gleichnis, das Jesus gibt von diesen Knechten und den Talenten. Und der eine tut nichts mit seinem Talent, er vergräbt es. Und was war der Grund für sein Verhalten? Sein negatives Bild über Gott. Das ist ja ein Gleichnis und der da die Talente vergibt, das ist ja ein Bild für Gott. Ja. Und was sagt er? Ich wusste, dass du ein harter Herr bist und dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Also wie ungerecht, wie hart, wie unbarmherzig, wie überfordernd. Und weil ich das wusste, deswegen habe ich nichts gemacht. Weil man kann ihm ja sowieso nicht gefallen, man kann ihm ja sowieso nicht genügen. Unser Bild von Gott hat eine ganz, ganz entscheidende Auswirkung auf die Art und Weise, ob und wie wir Gott nachgehen und ihn suchen. Und es geht alles um dieses Thema. Reife kommt zustande, wenn ich Gott persönlich kennenlerne. So, ich möchte jetzt einen zweiten Punkt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, einen zweiten Punkt dazu nehmen. Ich habe jetzt viel darauf verwandt, Gott kennenlernen durch das Wort, die Lehre, die apostolische Lehre und unser Denken in Übereinstimmung zu bringen. Und dann gibt es einen zweiten wichtigen Aspekt, der dazukommt und der unbedingt dazukommen muss, wenn es zu Erfahrungen kommen soll. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Der Dienst des Heiligen Geistes ist dazu da, uns Gott zu offenbaren. Offenbarung ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel. Nicht nur das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, ja? Sondern auch das ganze ist ein Thema, Offenbarung. Wir können mal zu Matthäus 28 gehen. Nein, es ist nicht Matthäus 28. Jemand hat es aus meiner Bibel entfernt. Jesus sagt dort, niemand kennt den Vater als nur er alleine und der, dem er es offenbaren will. Das heißt, die einzige Art und Weise, Gott kennenzulernen, ist, dass Gott etwas für uns tut. Er muss sich selbst offenbaren. Offenbarung bedeutet Folgendes. Da siehst du diese Decke, also meine Jacke jetzt, ja? Und etwas ist unter der Jacke. Du darfst jetzt nicht denken, ja, ich weiß, was drunter ist. Nein, also. Und dann sieht man nur so die Formen ganz grob und die Umrisse. Und man könnte jetzt verschiedene Überlegungen anstellen. Es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte jenes sein. Ja, was immer, man kann es nicht genau sagen. Man hat nur so ganz grob die Umrisse. Und Offenbarung ist das hier. Die Hülle wird weggenommen. Es wird enthüllt. Jetzt sieht man, was es ist. Vorher kann man nur vage irgendwie schätzen. Und die einzige Art und Weise, wie wir Gott persönlich kennenlernen, ist durch Offenbarung. Offenbarung. Die Bibel redet davon, dass über den Menschen, über Nationen, nicht nur über Israel, über den Menschen allgemein eine Decke ist. Und in Christus wird die Decke abgetan. In Christus fangen wir an zu sehen. Das Evangelium bedeutet, blinde Augen werden sehfähig gemacht. Und wir fangen an zu sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. Natürlich auch im buchstäblichen Sinne können blinde Augen aufgetan werden, aber für uns alle betrifft es auch den geistlichen Bereich. Wir sind geistlich blind, aber Gott öffnet uns die Augen und Gott lässt uns sehen. Und das Erste, was wir sehen und das Erste, wonach wir uns ausstrecken müssen zu sehen, ist er selbst. Gott zu erkennen, sagt Jesus, Johannes 17, glaube Vers 3, das ist das ewige Leben, Gott zu erkennen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Strom von göttlichem Leben, von göttlicher Kraft, von Ermutigung, von Trost, von Liebe und vielem anderen mehr. Und das fließt aus dem Herzen Gottes hin zu seinen Kindern. Und wenn ich Gott erkenne, empfange ich diesen Strom des Lebens. Das hat nichts mit Errettung zu tun, sondern es hat etwas mit der täglichen Erfahrung mit Gott zu tun, wo ich von Gott genährt, bestätigt, ermutigt, gedrängt und gesättigt werde. So dieses göttliche Leben, ja. Manche denken, ewiges Leben ist ein Zeitbegriff. Nein, es ist ein Qualitätsbegriff. Gott hat eine Form von Leben, die die schönste und höchste und reichste Form des Lebens ist. Und Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Da redet er nicht davon, dass unser Puls schlägt, sondern dass wir eine andere Art von Leben empfangen. Und Gottes Leben zu empfangen und in uns zu haben und nicht zu behindern, sondern es fließen zu lassen und zu genießen. Das ist das wahre Leben. Gottes Leben beinhaltet Fähigkeiten, die ein normaler Mensch nicht hat. So wie es Abstufungen gibt. Es gibt tierisches Leben. Ein Tier kann bestimmte Dinge tun, die deine Zimmerpflanze nicht tun kann. Die Zimmerpflanze hat auch Leben, aber eine niedrige Form von Leben. Und so haben wir Fähigkeiten als Menschen, die Tiere nicht haben. Engel haben Fähigkeiten, die wir als Menschen nicht haben. Und Gott hat Fähigkeiten, die Engel nicht haben. Das ist die höchste Form von Leben. Das bedeutet, was Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben. Göttliches Leben. Wir werden angeschlossen an eine neue Dimension, eine neue Art von Leben. Es geht nicht um die Tatsache, dass wir nie sterben werden und ewig existieren werden, sondern es ist eine andere Form von Leben. Und dieses Leben kommt zu uns in dem Maße, wie wir Gott erkennen. Dich zu erkennen, das ist das ewige Leben. Und Gott offenbart sich uns selbst. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist das Zentrum des geistlichen Lebens, Gott persönlich zu erkennen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich mir meine kleinen Vorstellungen mache über Demut oder ob ich die Demut Christi sehe. Ein Riesenunterschied, weil wenn ich es sehe, werde ich es bewundern und ich werde es schätzen. Und weil ich es schätze, wird mir das etwas bedeuten, wenn das Wort Gottes sagt, ich darf Teilhaber der göttlichen Natur sein. Die Eigenschaften von Gott, die ich nicht sehe, kann ich nicht bewundern und schätzen. Und wenn ich sie nicht bewundere und schätze, werde ich mich niemals danach ausstrecken, weil sie mir nichts bedeuten. Wir sind nun einmal so gemacht, wir strecken uns nach den Dingen aus, die für uns wertvoll erscheinen. Ob die wirklich wertvoll sind, ist dann immer noch eine andere Frage. Aber wir strecken uns aus nach den Dingen, die für uns wertvoll erscheinen. Verstehst du? Manche Leute laufen diese Dinge her, da kannst du dich nur wundern. Für sie ist das wertvoll, für sie ist das wichtig, für sie ist das erstrebenswert. Sie haben irgendwie das Gefühl, wenn sie dieses oder jenes haben, das ist das Leben. Und Christsein bedeutet, wir sind durch eine Tür gegangen und wir haben jetzt die Möglichkeit, der Erkenntnis Gottes nachzujagen. Wir können ihn kennenlernen. Er will sich uns offenbaren. Und wenn er sich uns offenbart, wird unser gesamtes Leben revolutioniert. Unsere ganze Vorstellung, unsere ganze Art zu leben wird sich vollkommen verändern. Unser Wertesystem wird sich verändern. Unsere Aktivitäten werden sich verändern. Alles wird sich verändern und es kommt durch die Offenbarung Gottes. Und Reife ist nicht anders möglich, als dass wir uns danach ausstrecken und dann Gott entsprechend dann antwortet und wir ihn erkennen. Hosea sagt, lass uns nachjagen, ich glaube es ist Vers 2, nachjagen der Erkenntnis Gottes. Für viele Gläubige ist das Thema Nummer 15. Und irgendwelche anderen Dinge sind vorne. Aber wenn wir gelehrt werden von Gottes Weisheit, dann ändern wir unsere Prioritäten und wir begreifen, was ich brauche, ist Gott kennenzulernen. Niemand kann wachsen in der Liebe Gottes, der Gott nicht kennenlernt persönlich. Also Matthäus 22, 37, Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, ist nur möglich, wenn wir ihn kennenlernen. Du kannst nicht einen Gott lieben, den du gar nicht kennst. Es ist völlig unmöglich. Und viele bemühen sich, Gott zu lieben. Ich sage immer, lass das sein. Bemühe dich, Gott kennenzulernen.